Gut. Viele von euch kennen vielleicht den Sascha noch gar nicht. Darum werden wir jetzt noch ein, zwei Fragen, oder er muss ein, zwei Fragen beantworten. Wo bist du aufgewachsen, Sascha?
Ich bin zum grossen Teil im Graubünden aufgewachsen, aber meine ersten Jahre, so von 0 bis 7, habe ich im Emmental das Hotto gemacht. Darum verstehe ich euch, wenn ihr mit mir redet.
Aber wir, die nicht, wie du mit uns redest, oder wie?
Ja, das ist, wenn ich so rede, wie ich könnte, würden ihr nichts verstehen, das ist so.
Hoffen wir, dass es heute nicht so ist. Hast du Familie?
Ja, ich habe Familie, bin geheiratet, habe eine Frau und 4 Kinder.
Wenn du zurückdenkst an die Kindheit, was hast du mal werden wollen? Vielleicht beruflich oder reich im Leben?
Ich habe so in der Primarschule habe ich immer Cowboy werden. Das ist so mein Traum. Ich hatte immer Fensterplatz in der Schule und als ich so zum Fenster rausgeschaut habe, habe ich mir immer vorgestellt, wie ich ein Cowboy bin und Indianer jage. Oder umgekehrt. Abends bin ich der Indianer gesehen. So.
Wann bist du zum Glauben gekommen?
Ich bin mit 20 zum Glauben gekommen. In England.
Hättest du noch eine Frage, etwas Wichtiges? Ich weiss, kenne ich mehr.
Noch eine schwierige Frage.
Also nicht Fragen, ob er auf Rätromanisch Bibelstellen zitieren kann. Das hat er nicht so gerne, hat man vorhin gesagt. Darum lieber vielleicht etwas anderes.
Das ist eben auch schon vorgekommen.
Aber kannst du schon etwas auf die Sprache sagen? Oder ist lieber gar nichts? Oder?
Hey. Also beim Vnütz, Tjarara Spade, beim Vnütz, Kui, ein Bela Wald, ein Simmental. Wo ist das Simmelmann flott ist im See? Wo ist das? Hey, er spricht, wenn ich eine Bela Seire, kannst du das Seire?
Also ist das jetzt richtig gewesen, oder?
Ja, sicher, ja.
Ah, okay. Ah, ja, ist verstanden.
Rätoromanisch gewesen. Okay. Ich weiss, es klingt für dich wie rätselharmonisch, aber...
Ja. Das ist übrigens eine Landessprache für die,
genau, jetzt... es ist...
Gut, ich glaube...
Gerade noch Kosovo-Albanisch und Romanisch.
Ja, ist ziemlich ähnlich. Ja. Sonst noch jemand eine Frage, etwas Wichtiges? Habe ich etwas vergessen? Was willst du uns heute erzählen? So grob, oder? Soll ich das als Überraschung lassen, oder?
Ja, also, ab und zu weiss ich 5 Minuten vorher noch nicht genau, was ich erzähle. Ich habe schon ein paar Ideen, aber ich lasse mich überraschen. Ja.
Gut, dann lasse ich mich so überraschen.
Ja, genau.
Darf ich noch schnell für dich beten?
Ja, mach das.
Ja, Herr, ich danke dir für den Sascha. Ich danke dir, dass du ihn heute hierher hast geführt. Und ich danke dir, dass du ihn ausgerüstet hast mit Wort für uns. Und ich danke dir, dass du durch ihn wirkst für uns, dass du unser Herz bereit machst, dass wir uns aufmachen dürfen und erfahren, dass du ein lebendiger Gott bist und nicht ein Gott der Toten und der selber nicht tot bist, weil du willst leben und du bist auferstanden, Herr. Daran glauben wir. Mhm. Amen.
Amen. Danke vielmals. Voilà, also. Ja, es ist wirklich so, ich weiss nicht immer genau, was ich erzähle, weil Gott macht so viel Interessantes und ich erinnere mich, als ich eigentlich meine erste Predigt hatte, das war ganz schlimm für die Zuhörer. Da habe ich im Engadin oben habe ich die Werbeagentur für das Lokalradio geleitet. Das ist ein Konkurs gegangen, ich hatte ein Burnout. Ich bin für ein christliches Reiseunternehmen auf Spanien runter und habe dort ein bisschen Mädchen für alles gemacht. So ganz einfache Sachen, um sich zu erholen. So Einkäufe, Volleyballturnier organisiert und so. Und dann läutet der Chef an, der Charlie Zwalen, und sagt, ist alles gut bei euch unten in Spanien? Wir haben 50 Leute mit dem Bus unterwegs auf Cambrils runter, da und die Costa Dorado oder Costa del Sol, weiß gar nicht mehr so richtig. Und sage, ja, ist alles gut, kein Problem. Und dann sagt er, ja, wir haben ein kleines Problem. Der die Andachten hat, der ist leider im Spital, einen Herzinfarkt gehabt und er kann leider nicht dabei sein. Und die haben noch gar nichts Schlimmes dabei gedacht. Die haben gesagt, hoffentlich geht es ihm gut. Und er sagt, ja, aber du könntest ja dann seinen Part übernehmen. Und dann habe ich gesagt, ich bin erst mit 20 zum Glauben gekommen. Ich habe noch nie in einer Bibelgruppe bin ich dabei gewesen, noch nie in einer Jugendgruppe. Ich habe keine Ahnung von dem. Ich habe nicht einmal die Bibel richtig. Und dann sagt er, der Herr soll dich segnen. Und das geht schon und hängt auf. Und so hat eigentlich mein Predigen angefangen. Ich habe dann etwa 4 A4 Seiten schön mir aufgeschrieben kann von einer Kassette, Predigt abgelost und alles schön eingetippt. Und die armen Leute, die haben müssen zuhören mussten, haben etwa eine Stunde lang müssen mir zuhören müssen, bis ich durch all die 4, 5 Blätter durch bin. Und ich denke, ich habe heute noch schlechtes Gewissen, wenn ich daran denke. Und darum sage ich, ich weiss nicht immer so, was kommt und was passiert, aber lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen, was Jesus für dich parat hat. Und meine Erfahrung nach 30 Jahren Christ sein, nach 30 Jahren Hunderte von Predigten hören, ist meine Erfahrung, dass es Gott schafft, egal was der da vorne erzählt, egal was ich erzähle, er schafft es, um irgendwo einen Satz reinzupflanzen in die Predigt, in den Gottesdienst, wo er ganz konkret und individuell zu dir reden will. Und auf den einen Satz kommt darauf an, auf das, was er dir sagen will. Und er wird es so übersetzen, dass du richtig verstehst. Und ab und zu kommen die Leute nach dem Gottesdienst auf mich zu und sagen, hey, das hat mich so ermutigt, was du gesagt hast. Und ich bin mir sicher, ich habe das gar nicht gesagt. Aber der Herr hat es irgendwie wie übersetzt, sodass es für die Person okay gewesen ist. Und so wollen wir einfach hoffen, dass heute Jesus ein Wort für dich hat. Und wenn das Wort kommt, dann musst du dein Wort festheben. Dann musst du es umklammern. Dann musst du daran glauben, mit deinem Herzen, mit deinem Geist. Glauben in der Bibel, Pistoio, heisst ja festhalten, umklammern, nicht mehr loslassen, bis es ein Teil von dir selber wird. Das heisst in Matthäus 24, 15, dort umeinander, eher für Gott Himmel und Erde, als dass seine Worte nicht eintreffen sollten. Also wenn Gott dir heute ein Wort gibt zur Ermutigung, zur Verbauung oder Richtungsweisung für dein Leben, heb in deinem Herzen drauf fest, bet drüber, gang schwanger mit dem Zeug und irgendwann gebär's und leb's. Wir leben so in einer spannenden Zeit drin. Ich bin vor 30 Jahren, wie gesagt, zum Glauben gekommen. Ich bin jetzt 50 geworden, ich habe jetzt noch 80 Jahre vor mir, wo ich richtig Gas für Jesus gegeben habe. Ich weiss nicht, was machst du mit deiner Zeit? Ich hoffe, du hast einen Plan, ich hoffe, du hast irgendwie eine Leidenschaft und einen Hunger, um an diesem Rockzipfel, diesem Gottesrat zu rupfen und zu sagen, ich lasse dich nicht los, außer du redest zu mir. Oh, ich lasse dich nicht los, außer du segnest mich wieder Jakob, oder? Und dann kriegt er einen Schmutz, das heisst einen Klapp von Gott. Und von dem an Tag geht er hinkend durch die Landschaft. Aber es lohnt sich, ab und zu hinken, wenn Gott eingegriffen hat. Es lohnt sich ab und zu durch schwierige Zeiten durchzugehen, wenn dafür nachher eine grosse Tür aufgeht, wo Gott dich gebraucht, als sein Werkzeug in seiner Hand. Ich sage, wir sind in einer spannenden Zeit, wo wir drin lesen. Die Bibel sagt zwar, es ist böse Zeit, kauft die Zeit aus. Ich muss gerade schauen, was für Zeit das ist. Und ich denke, so grundsätzlich, wenn man so in die Welt raus schaut, wenn man die Nachrichten sieht, Internet, Satellitenfernsehen, Tagesschau, dann denkt man, Mai, ist die Welt in einem Chaos drin. Und irgendwo denke ich, ja, die Bibel hat recht, es ist böse Zeit, aber nur für jemanden, wo Gott nicht hat, nur für jemanden, wo Gott nicht persönlich kennt, nur für jemanden, wo keine Zukunft, keine Sicherheit hat, wo sich nicht an den Gott hängen kann, wo alles im Griff hat. Ich denke, für solche Leute ist es echt extrem, extrem schwierig. Ich meine, ich arbeite für ein internationales Hilfswerk, AVC, das ist die Abkürzung für Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Wir arbeiten in 60 Nationen, ich selber bin in 35 Nationen unterwegs gewesen. Und ich höre und ich sehe jeden Tag von schwierigen, von herausfordernden Sachen auf der Welt passieren sind. Ich muss sagen, und wenn ich nicht Gott persönlich kennen würde, dann hätte ich längstens abgehängt. Heute ist ja Global Outreach Day. Ha? Und ist mir in den Sinn gekommen, wo ich bin da bei Cultures gewesen, in Aschi. Das sind Migranten, die zu Jesus gefunden haben. Das ist so eine Jüngerschaftsschule. Haben 2,5 Stunden lang heute Nachmittag bei denen gelehrt. So, wenn ich zwischendurch etwas vergesse und so, nicht mehr so frisch töne, dann ist es wegen denen. Und nachher bin ich ins Hotel einchecken und dann fragt er mich, was machst du heute? Und ich sage, ich gang nachher an Gott ist nicht tot. Und dann sagt er, an was gehst du? Ich sage, ich gang an Gott ist nicht tot Anlass. Verstehst du? Dann sagt er, ja, wie erklärst du einem, dass Gott nicht tot ist? Ich sage, das ist einfach. Ich habe gerade vorher mit dem geredet. Er kann nicht tot sein. Dann bin ich da hochgefahren in das Tal, wo ich den Eindruck hatte, das hört gar nicht auf, das Tal. Das ist wie der Himmel, der ist ewig. Da fahrst und fahrst und fahrst, bis ich an den Ort hergekommen bin, wo ein Unfall passiert ist, bin ich dort gesehen und dann kommt hinter mir ein Westschweizer, kommt zu mir her und fragt, ob ich verstanden habe, was der Polizist gesagt hat. Ich sagte, ja, so ein bisschen schon. Und dann habe ich mit Holzhacker-Französisch dem versucht zu erklären, dass es nur noch ein paar Minuten geht. Und dann hat er mir erzählt von seinem Hobby vom Velofahren. Und die haben gesagt, ich wollte früher Veloprofi werden, aber man kann aus einem Mulesleben kein Rennpferd machen, oder? Und dann sind wir so mit im Gespräch drin gesehen und irgendwo, er denkt, ja, heute ist Global Outreach Day, sollte dem schon noch irgendetwas von Jesus sagen. Und dann sage ich, ja, heute mache ich etwas anderes. Heute bin ich als Pastor unterwegs, als Pastor, oder? Und dann hat er mich so Scheps angeschaut und hat schon wollte so ein bisschen langsam davon laufen. Und dann sind wir wieder weiter ins Gespräch und schlussendlich hat sich der Stau aufgelöst und er ist zurück zum Auto gelaufen und ruft mir noch zu, Also, Herr Pastor, ich werde dann versuchen, ein bisschen anständig zu leben im Leben. Und dann habe ich gesagt, das hilft dann wirklich nicht, um in den Himmel zu kommen, ein bisschen anständig zu leben. Wenn nicht Jesus im Herzen ist, dann geht das nicht, verstehst du? Global Outreach, das sollte jeden Tag sein, 365 Tage im Jahr, sollte man die Möglichkeiten nutzen, um den Leuten von Jesus zu erzählen. Und wir leben eben in der spannendsten Zeit. Stell dir vor, zur Zeit von Jesus. Ich muss ein bisschen schneller reden, weil ich habe nur 30 Minuten Zeit. Nein, das ist gut, das ist eigentlich auch genug. Aber ich rede gleich schnell. Ich erinnere mich, in einer Kirche bin ich mal gesehen, im Aargau. Und da habe ich geredet, einfach normal geredet. Und dann sind die zwei Ersten, das sind zwei Bernerinnen gewesen. Und die sind in der ersten Reihe und ich höre, wie die eine zur anderen flüstert: Hey, der redet viel zu schnell. Und die andere sagt zu ihr über: Du musst nur für schnellere Ohren beten. Also, wenn es ein bisschen zu schnell geht, bett für schnellere Ohren und dann kommt das alles wieder zu Rang dort oben. Also, zur Zeit von Jesus hat es 300 Millionen Menschen gegeben, die auf Planet Erde gelebt haben. Vor 200 Jahren ist die Milliardengrenze durchbrochen worden. 1989 hat es eine Bevölkerungsexplosion gegeben. Und heute haben wir fast 8 Milliarden Menschen auf dem Planet Erde lebend. Das heisst, all die 1989 geboren sind, die meisten von denen sind heute immer noch am Leben. Das heisst, dass über all die Jahrtausende zusammenzählt Menschen, die geboren und gestorben sind, sind das weniger Leute, als was heute auf Planet Erde lebend. Und darum ist heute Gott auf eine Art und Weise auf dieser Erde am Wirken, wie er es noch nie getan hat. Leute, wir haben Sachen, die in der Zeit passieren, das hat es in der Geschichte der Menschheit nicht gegeben. Wir haben unter den Chinesen fast ein Drittel wiedergeborene Chinesen. Wenn das in diesem Tempo weitergeht, ist es in 5, 6, 7 Jahren ist das Realität. Stell dir vor, auf 1,5 Milliarden Chinesen, 500 Millionen wiedergeborene, geisterfüllte, gelbe Chinesen, die eine Leidenschaft für den Jesus haben, wo du einfach nur noch staunst. Wir haben unter den Muslimen, die islamische Welt ist in einer Aufruhr. Wir haben ein Drittel der Muslimen, die zu Jesus finden, ist durch einen Traum. Also das ist nicht das Geschichte vom weissen Mann, wo man begegnet ist. Ein Drittel geht quasi am Abend als Muslimen ins Bett und steht am Morgen als Christen auf, weil ihnen Jesus begegnet ist, weil er ihnen in die Augen geschaut hat, weil er gesagt hat, folge mir nach. Und so werden sie zu Nachfolgern. Ein anderer Drittel hat irgendwie eine heilige Befreiung bekommen von einer Krankheit oder von einer Sucht in Drogen- und Alkoholmedikamentensucht. Und der andere Drittel kommt zum Glauben von denen, die zum Glauben gekommen sind, durch irgendwie Satellitenfernsehen und Internet. Ich bin 10 Jahre in der Untergrundkirche im Teheran, im Iran unterwegs gewesen. Und du kannst in jeder Stube 4 Fernsehsender sehen, die 24/7 christliches Fernsehen direkt wie ein Satellit in Stuben reinbeamen. Und die Leute sind so etwas von offen. Das kommen Tausende und aber Tausende von Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Menschheit. Es ist so etwas von interessant. Ich meine, wir haben in Kairo ein junger Mann, der steht so ein bisschen symbolisch für all das, was in dieser muslimischen Welt passieren ist. Der ist ein junger Christ, schläft, Gott redet sehr häufig durch Träume, ich weiß nicht wieso, vielleicht müssen wir im Westen beten, dass das bei uns auch ein bisschen mehr passiert, aber er redet mit Träumen und der junge Mann sieht im Traum die Strassennamen und die Hausnummern und hat den Eindruck, er soll hergehen und den Menschen von Jesus erzählen. Und zum herauszufinden, ob der Traum vom Himmel ist oder ob es dein Traum ist, musst du einfach deine Beine unter die Arme nehmen und gehen und er geht und er klopft dort an die Türe und zu seinem Schrecken kommt ein Imam raus, der Imam ist quasi der Pfarrer vor der Moschee. Und er verliert ein bisschen Mut und denkt, habe ich richtig geträumt, habe ich richtig gehört? Und er nimmt seinen Mut zusammen und sagt dem Mann, ich bin da und muss ihnen von Jesus erzählen. Und ein bisschen unüblich für einen Imam, nimmt er seine Hand, streckt sie in die Luft und sagt Halleluja, nimmt den jungen Mann bei der Hand, führt ihn in die Stube rein. In der Stube sitzen 12 andere Imamen im Kreis und sagen, wir sind vor 2,5 Wochen über Sat 7, das christliche Satellitenfernsehen, sind wir zum Glauben Jesus Christus gekommen, haben angefangen Bibel lesen, verstehen aber nicht alles, was da drin ist, haben angefangen beten, dass Gott uns einen vorbeischickt, der uns erklärt, was wir lesen und jetzt bist du endlich da, wo hast du so lange gesteckt? 2,5 Wochen. Eine von vielen Geschichten. Wir haben vielleicht einen kurzen Film, bevor ich euch den zeige. Das ist so ein Mann, der in einer Ölraffinerie, in einer irakischen Ölraffinerie ist der tätig war. Der war kein Christ, der war ein Muslim. Der wird vom IS, vom Islamischen Staat, wieder captured, wird er festgenommen. Warte noch. wird er festgenommen. Und ich tue es euch erklären kurz, weil es geht nachher relativ schnell. Ich muss schnell lesen. Und der wird festgenommen und er träumt von Jesus. Und Jesus sagt, du bist frei, steh auf und lauf raus, nimm das Taxi, fahr heim. Und er verwacht und sagt, was meinst du eigentlich? Ich bin da gefangen genommen von IS, kann ich einfach das Taxi nehmen. Und wo er verwacht, sind die zwei IS-Soldaten im Streit und der eine verschießt den anderen und er steht auf in dem ganzen Tumult, geht raus, nimmt das Taxi, fährt heim. Während er heimfährt, träumt seine Frau die heim und sagt, Jesus zu ihr, macht er keine Sorge, dein Mann ist auf dem Heimweg. Und das ist etwas, was zur Zeit in der islamischen Welt dann passieren ist. Wieso? Wir haben, die ein bisschen älter im Glauben sind, während 30 Jahren haben wir für das 1040er-Fenster gebetet. Ich meine, Millionen von Christen haben das Band rund um den Äquator eingedeckt mit Gebet, regelrecht windelweich gebetet, mit Glauben, mit dem Evangelium hineingebetet, so dass der Schluch dort, wo die meisten Kommunisten, Atheisten, Buddhisten, Hinduisten, Islamisten oder Muslime, die heim sind oder Atheisten, dass die zu Jesus finden. Und heute nach 30 Jahren beten und glauben, haben wir die Erfüllung von diesen Gebeten von an und dazumals. Darum leben wir in der allerspannendsten Zeit, die es überhaupt je gegeben hat.
He speak Arabic with me. He said, Ana Isa, I am Jesus. Go to home. I told him, are you serious? You see these people, he kidnapped me. He told me, go to home.
Mach ein bisschen lauter.
I open my eyes, I see the bad guys. He fight each other, and one of them, he used the AK, he shoot his friend. And I open the door, I go to the highway, I take taxi, and I come back. But it's not finished, the story is not finished.
So you through this miraculous, because it is miraculous, mm-hmm. way, you were able to just flee, leave, walk away, yeah. take a taxi home.
Yeah, and he's not finished here. When I coming to home, after 3 days, because the company, I called the company, hey, I release it now. He said, who release you? I told him, Jesus. And everybody, he laughed. Yeah, like you now.
Well, I believe it. Yeah. I hope he did. Yeah.
And the problem is not here. Like after 3 days, I go to home. My wife, she opened the door for me. She said, I see Jesus in my dream. He told me, I save your husband. He's in safe. He coming soon to home.
So this is a double event here. Jesus is speaking to you. Jesus is speaking to your wife. You've been kidnapped by terrorists, and the Lord leads you safely back home.
Yes, and now I'm not afraid from anything because Jesus, he saved me one time. He's going to save me second time. And anyone who not believe Jesus, please, if he see me now or he look at to me, sorry, maybe my English is not good, but please send my message to everybody. Jesus, he is here. He will save our life. And thanks for anyone. He listened to me and believe Jesus. He is like our food. He is our blood. He is everything in my life now.
Food, Jesus is my life, Jesus is my everything, Jesus ist mein Alles. Ich meine, das ist ja so ein senkrechter Starter, der hat ja Jesus vor kurzer Zeit nicht kennt und dann passiert so etwas. Wir haben in diesem Gebiet im Nordirak und in Syrien als AVC, Aktion für verfolgte Christen, haben wir auch Arbeit und wir erleben eigentlich wöchentlich, wie Gott dermaßen eingreift. Ab und zu in menschenunmöglichen Situationen können wir eigentlich nur noch zusammenkommen und beten und rufen und sehen, wie nach Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 30, der Vater seinen Arm ausstreckt durch seinen heiligen Knecht Jesus Christus, der in dir und in mir wohnt, wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast. Zu was? Zu Heiligen und zu Zeichen und zu Wunder. Und ich möchte euch ein kurzes Clip zeigen aus Syrien, wo wir eine fahrbare Klinik haben, die unterwegs ist und dann noch zwei Zeugnisse an das Herz gehängt. erleben eigentlich dermassen viele Wunder im Mittleren Osten, im Nahen Osten, dass man sagen muss, wäre Gott tot, könnte man das natürlich gar nicht erleben, oder? Und sehr häufig ist es sehr praktisch, weil unsere Ärzte, die da mitschaffen, sind 5 Ärzte, das sind alles Kurden, die meisten, also alle von denen sind Atheisten gesehen, weil man kann nicht so viele Wunder erleben und Atheist bleiben, oder? Das geht einfach nicht, oder? Und was wir erlebt haben, ist bei der Befreiung von Raqqa. Raqqa war ja die IS-Hochburg, wo Hunderttausende von Menschen gefangen genommen sind von dem IS, und das Raqqa ist bombardiert worden, und wir sind da im April letztes Jahr da unten in der Nähe von dem Raqqa mit dem Hospital, mit dieser fahrbaren Klinik, und am ersten Tag von der Flucht kommen etwa 10'000 Flüchtlinge aus Raqqa, aus dem zweiten Tag 20'000, 30'000, bald schon 50'000. Unsere Ärzte rufen da und sagen, hey, könnt ihr irgendetwas machen? Unser ganzes Medikamentenvorkommen von einem ganzen Monat ist innerhalb von 3 Tagen fort. Am ersten Tag ist ein Kind mangels Medikament gestorben, am dritten Tag 25 Kind, und wenn es so weitergeht, werden Hunderte sterben, machen etwas. Und ich hocke in der Schweiz und ich denke, Mann, was kann ich machen? Von der Türkei her kriege ich kein Medikament rein, vom Nordirak auch nicht, vom Libanon, Damaskus her auch nicht. Das ist Krieg, wohlverstanden, das ist Krieg. Ich kann nicht einfach Medikamente hier rein zaubern. Was ich machen kann, ich kann beten, ich kann richtig laut und richtig unanständig beten. Unanständig beten hat damit zu tun, ich stehe nicht hinten an mit meinem Gebet, sondern gang wirklich, wie der Psalm 18 von David sagt, ich stehe vor Gott her und rufe in den Himmel rauf, bis ich weiss, er hat es gehört. Dann haben wir das 4 Tage lang gemacht, am 4. Tag ruft der atheistische Arzt an und sagt, das ist ein Wunder passiert. Ich sage, das glaubst du nicht als Arzt, als Atheist, oder, dass ein Wunder passiert ist. Doch, es ist mitten in dem Flüchtlingsgetümmel, in dem, wo ihr seht, ganz am Anfang, wo Tausende am Rausfliegen sind, da landen aus dem Nichts raus plötzlich ein Haufen Helikopter, es steigen etwa 40 schwer bewaffnete Bodyguards aus, ein paar Top-Politiker, einer von den USA, John McCain, kommt und macht sich ein Bild von diesen verschiedenen kleinen Hilfsorganisationen, kommt zu unserem Hospitainer, zu unserem Team und sagt, ich kenne euch nicht, aber aus irgendeinem Grund, ich vertraue euch. Ich schaue, dass ab nächsten Monat im Wert von 100'000 Euro direkt per Helikopter Medikamente zu eurem LKW geflogen werden. Und Leute, das ist Management by Heaven. Das kannst du nicht machen. Das ist etwas, wo du betest und Gott bewegt die Sache dort, wo Menschen unmöglich sind. Aber Menschen unmöglich ist, dort wird es für Gott interessant. Und wir können mit unserem Gebet das beeinflussen. Kurz darauf kommt eine Mutter mit einem 2-jährigen kleinen Kind, das Mädchen aus dem Flüchtlingscamp Ain Issa. Während der Untersuchung stirbt das 2-jährige Mädchen. Und wir haben, nebst den Ärzten, haben wir auch Pastoren dort. Und Christen sagen, hey, lass uns beten für das Mädchen. Und der Arzt, damals auch noch Atheist, sagt, es ist immer das Gleiche mit euch Christen. Ihr kommt immer zu spät. Vorher hätten wir beten müssen. Jetzt ist es spät. Das Mädchen ist tot. Sie sagen, nein, lass uns nochmal beten und uns nochmal versuchen, wieder zu beleben. Dann geht es hin und her, 5 Minuten, 10 Minuten. Und der Arzt sagt, ihr verschwendet meine Zeit. Das Mädchen ist tot, ich bin Arzt, ich weiß, wenn jemand tot ist, lass mich in Ruhe, da sind jetzt 100 Leute, die am Warten sind. Sie sagen, nein, wir beten noch einmal und du musst noch ein einziges Mal versuchen, wieder zu beleben. Und nach dem Gebet und nach dieser Wiederbelebung kommt das 2-jährige Mädchen zurück ins Leben. Die Mutter geht zurück ins Flüchtlingscamp und die Geschichte zieht Kreise, wie gross das Gott ist, dass er eben nicht tot ist, sondern lebendig ist. Am Tag darauf geht der Arzt mit der Krankenschwester in die kleine Gemeinde, geht auf die Knie und geht in ihr Leben Jesus. Wieso? Weil Gott eben nicht tot ist. Ich bin selber vielleicht bist du da und du kennst jetzt den Gott vielleicht gar nicht. Und ich muss sagen, ich habe bis 20 den Gott auch nicht gekannt. Ich bin schon als 3-Jähriger musste ich in den Gottesdienst gehen. Und ich bin 1000 tot gestorben in diesem Gottesdienst. Noch die ersten Predigten, die ich gehört habe, habe ich den Vater gefragt, verstehst du, was der da vorne sagt? Und er sagt, nein, das ist Latinisch, aber schwieg und los zu, hat er gesagt. Und dann bin ich über Jahre, bis ich 18 war, bin ich treu in die Gottesdienst gegangen. Als ich 12 war, bin ich als Ministrant mit einem weißen, langen Kleid und einer Föhnfrisur auf der ersten Bank knüllt und eingeschlafen. Es war Ostersonntag. Und plötzlich sagt der Priester mit einer klerikalen Stimme, er ist auferstanden und er lebt. Und es war, wie mich jemand bei den Ohren nimmt und mich schüttelt und ich schaue auf und ich höre, er lebt. Es war wie ein Donnern. Und dann schaue ich vor mir, es war eine dicke, fette Kerze und da drauf steht, er lebt. Mann, ich sehe, er lebt, ich höre, er lebt. Und ich schaue auf, hinter dem Altar ist der grosse Jesus an dem Kreuz. Und ich denke, Mann, wenn der lebt, ey, wenn der lebt, dann muss ja nächstens seine Finger bewegen. Dann habe ich die ganze Zeit die Finger angeschaut und ist natürlich nichts passiert. Aber als ich seine Augen anschaue, habe ich gesagt, der blinzeln muss er. Wenn er lebt, muss er blinzeln. Und ich habe seine Augen angeschaut. Und in dem Moment, als ich seine Augen anschaue, passiert gar nichts. Und, Und dann bin ich die nächsten Wochen und Monate bin ich regelmässig dort in die Kirche gegangen, bin hergeknüllt und habe gedacht, wenn mir die Kniescheiben dann so richtig wehtun, dann erbarmt sich der Gott, falls es ihn überhaupt gibt. Und er wird sich mir zeigen, dass er sich bewegen kann, dass er lebt, dass er blinzelt oder seine Finger bewegt. Und als Zwölfjähriger habe ich nicht gesehen, eben, dass Gott den Finger bewegt. Heute darf ich häufig sehen, dass Gott auch seinen Arm bewegt, eben zu Heiligen und zu Zeichen und zu Wunder. Und dann bin ich über Monate in die Kirche gegangen, ist nichts passiert, ich komme in die Rekrutenschule, bin ich auf Chur aus, in Rossboden, Riesand, haben wir so eine Übung gehabt und dann ist einer neben mir gesehen, von Zürich, keine Angst, ist einer von Zürich neben mir gesehen und wir haben so eine Übung gehabt, wir müssen am Boden roppen mit scharfer Munition und mit einem alten Sturmgewehr und wenn du die geladen hast, dann hat sie so ein Zäpfchen da oben rausgeschaut, das haben wir gesehen. Und als ich so übrig schaue zu dem, ist beim Roppen der Lauf, hat immer so zu mir hergeschaut und ich schaue das Gewehr von dem ein bisschen näher an, weil ich nicht gewusst, wir haben scharfe Munition drin. Und ich sehe, das Gewehr ist geladen und das Gewehr ist entsichert und jeden Moment könnte ich einen Schuss abgeben. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, wo ich in 18 Jahren mir gefragt habe, ey, wenn jetzt ein Schuss abgeht, was ist los? Was passiert? Ist einfach fertig? Bist irgendwie als ein Molekül, das du durch das Universum schwebst oder kommst als Frosch wieder auf die Welt oder so etwas? Weißt du, keine Ahnung. Und dann ist Gott sei Dank nach dieser Übung, die mich so gestresst hat, ist eine Nachtübung, die mich noch mehr gestresst hat. Und am nächsten Morgen ist zur Erlösung ist ein Feldgottesdienst gekommen. Und wie man in der Kirche schläft, habe ich gewusst, ich bin zuhinterst hergesessen, bin eingeschlafen. Nach dem Gottesdienst kommt der Offizier und sagt, jetzt ist noch Gideon-Gruppe Chur da, die möchten euch Bibel verteilen. Und in dem Moment habe ich in meinem Herzen gewusst, ich will so eine Bibel. Nicht aus dem Kopf habe ich gewusst, aber in meinem Herzen. Gott redet zu meinem Herz. Im Prediger 3,11 heisst es, Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen hineingelegt. So dass jeder Mensch, egal in welcher Kultur, egal in welcher Religion, fragt er, von wo komme ich, wieso bin ich und wer hergegangen. Das ist das Urrufen vom Mensch. Verstehst du? Und jeder Mensch weiss, ob er Frieden im Herzen hat oder nicht. Und im Kopf habe ich gewusst, ja, ich möchte so eine Bibel in mein Herz. Habe ich eigentlich auch gewusst, ich möchte sein, aber mein Kopf hat gesagt, nein, ich nehme keine. Im Militär macht man alles andere als Bibel lesen. Und je näher das der auf mich zukommt, desto mehr habe ich angefangen zu schwitzen und mein Herz hat angefangen zu schlagen. Ich bin so menschenfürchtig gewesen, hätte ich nie im Leben hätte ich so eine Bibel genommen. Und dann sagt der neben mir, der von euch von Zug, sagt, geben Sie mir so ein Teil, ich habe eine Grossmutter daheim. Ich sage, genau, Grossmutter. Und so habe ich die Bibel gekriegt, habe die versucht, auf der Wacht zu lesen, nicht verstanden, daheim verstaut auf meinem Büchergestell und so zwei Tage bevor ich auf England abgeflogen bin in die Sprachschule, habe ich so meine 7 Sachen zusammengepackt, hinter mir, vor mir eine Eishockey-Tasche und hinten dran noch ein Pulli und ich drehe mich so mit Schwung um und schlage mit dem Ellbogen an das Büchergestell her und die lang vergessene Bibel geht von oben ab mir direkt in die Tasche rein. Und ich bin so abergläubisch aufgewachsen, ich nicht gewusst, ist es ein gutes Zeichen oder ist es ein schlechtes Zeichen, ist es überhaupt ein Zeichen? Ich denke, nimm die Bibel mit, vielleicht brauchst du sie mal während schlechter Zeiten. Und heute kann ich sagen, Gott sei Dank lässt Gott schlechte Zeiten im Leben von einem Menschen zu. Die meisten Menschen, die zu Gott finden, sind in einer schwierigen Zeit, in einer schweren Zeit, nicht in einer guten Zeit. Denn wenn wir wieder mal zur Besinnung kommen, dass nicht einfach alles nur easy ist auf dieser Welt. Die haben dann die Bibel mit übrig genommen auf das England und in dem England, ich meine, mein Englisch war so schlecht gewesen. Ich konnte Fish and Chips und einen Coke bestellen und mehr nicht. Und ich habe so Depressionen gekriegt und bin so einsam gewesen. Und ich habe gewusst, am Freitagabend zwischen 5 und 6 sind die jungen Frauen, die auch in die Sprachschule gehen, die tun dort ihre Wäsche waschen. Und dann haben gesagt, geh meine Wäsche waschen. Ich habe dort eine kennengelernt, das war die Absicht. Ich habe mich dann in die verliebt, Hals über Kopf, sie sich auch in mich 12 Stunden. Und dann haben wir uns am nächsten Tag im Queen's Park gesehen und haben abgemacht. Und sie hat von weitem hat sie so ein Latch gemacht und sie sagt, und ich denke, okay, was, und ich frage sie, was ist ja los mit dir? Und ist etwas nicht gut? Und sie sagt, ja, weißt du, mit uns, das wird nichts und so. Ich habe daheim im Rheintal einen Freund und den möchte ich nicht beschissen und sowieso. Und ja, das ist gut, das ist edel. Und da bin ich heimgelaufen und ich habe so einen Zorn gegen Gott gekriegt. Ich meine, ich habe so einen Wulle gegen Gott gekriegt. So ungerecht gegen Gott. Aber ich habe angefangen gegen Gott zu schimpfen und so. Ich habe gesagt, das glaube ich doch nicht. Der Priester und die Religionslehrerin und der Vater haben immer gesagt, Gott ist gut. Keiner mehr können erklären, wie der Gott kennenlernen kann. Aber alle sind der Meinung, er ist gut. Aber was in meinem Leben passiert, ist genau das Gegenteil. Mein Leben kommt mir vor wie so ein Seifenblater, der wie ein Traum ist, wo kurz bevor es in Erfüllung geht, zerplatzt das Teil. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und da ist mir in den Sinn gekommen, dass ich eben die Gideon-Bibel zu Hause habe. Dann habe ich gesagt, Gott, mir sagt doch, du redest durch die Bibel zu den Menschen. Und ich will jetzt wissen, erstens, wer liebt mich und wieso werde ich ständig gezüchtigt? Weil mein Leben kommt mir als einzige Zucht vor. Und jetzt werde ich her sitzen, die halbe meiner Gastfamilie, die Türen zumachen, aufs Bett her sitzen, Augen zu, Bibel auf, Finger drin. Und wenn du zu mir redest, ich versprich dir, ich werde an dich glauben. Und wenn du nicht zu mir redest, ich versprich dir, ich werde nie mehr nach dir fragen. Meine Frage ist, wer liebt mich und wieso werde ich ständig gezüchtigt? Und ich schlage irgendwie eben die Bibel auf und gehe mit dem Finger drin und tue die Augen auf. Und dann steht im Hebräer Kapitel 12, Vers 6, jeden, den der Vater im Himmel liebt, den züchtigt er. Ich denke, nein, ist das interessant. Das ist ja genau das, was ich gefragt habe. Jetzt habe ich gewusst, es gibt einen Gott. Habe ich gesagt, ich weiß nicht, wer du bist. Bist du Mohammed? Bist du Allah? Bist du Buddha? Bist du Weisse Kuh? Bist du Jesus? Wer bist du? Ich weiß es nicht. Schick mir jemand über den Weg. Zwei Tage später bin ich in einem Pub gesehen, bei einem grossen Guinness. Mit einem Schulkollegen, da kommt einer dazu, von Bern. Und der, der dazugekommen ist, sagt geschwind Hoi und Grüezi und geht gerade wieder zur Toilette. Und der von Zürich, der bei mir war, sagt, oh nein, den kenne ich, das ist der Ex-Freund von meiner Schwester. Der glaubt an Gott, der liest nur in der Bibel und der redet nur vor der Bibel. Und ich gebe dir einen guten Tipp, wenn er anfängt, vor der Bibel anfängt, reden, frag ihn ja keine Frage. Stell ihm ja keine Frage, dann geht es meistens 10 Minuten und dann hört er von allein wieder auf. Dann kommt er zurück vor die Toilette, er geht zur Toilette. Und ich sage, ich habe so etwas Interessantes gehört. Du kennst Gott und du liest in der Bibel. Sag mir, wie kann ich Gott persönlich kennenlernen? Das ist ganz einfach. Du bist ein sündiger Mensch und da haben wir einen heiligen Gott. Und zwischendurch ist ein unüberwindlicher Graben. Den kannst du aus eigener Kraft nicht überwinden, weil deine Sünde trennt dich von dem lebendigen, heiligen Gott. Aber für deine Sünde ist Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gestorben. Stellvertreter für deinen Mist, für deinen Dreck ist er gestorben. Er, der ohne Schuld und ohne Sünde war. Und wenn du das Geschenk in Anspruch nimmst, wenn du Jesus deinem Herrn machst, dann vergibt er dir und dann macht er aus dir eine neue Schöpfung. Dann fängt sein Geist in deinem Herz an zu wohnen. Und dann sagt er, und wenn du schon dabei bist, sag noch, soll ich noch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Sie sagen, mit dem Heiligen was? Mit dem Heiligen Geist? Keine Ahnung, was das ist. Und dann bin ich 3 Wochen später in eine Diskothek gegangen. There is no escape from Alcatraz. Ich bin leer rein, bin am Morgen um 3 noch viel leerer rausgekommen. Vom Heimweg kommt mir in den Sinn, was der gesagt hat. Ich bin die Heim auf die Knie gegangen und gesagt, Jesus, ich bin erst 20, aber das ist so viel schief gelaufen in meinem Leben, vergib mir. In dem Moment, wo ich einfach das Vergib mir ausspreche, ist etwas so wie eine Last, wie ein Gewicht von meinem Herzen geht. Ich habe meine Augen aufgetan, um zu schauen, ob noch alles dran ist. Und es war effektiv noch alles dran gewesen. Es hat sich wirklich physisch angefühlt. Der hat gesagt, Herr, und der hat gesagt, ich soll dich zu meinem Herr machen. Ich will das, ich verstehe es mit meinem Kopf nicht, aber mein Herz sagt irgendwie ja dazu. Dann hat er noch etwas gesagt von einem Heiligen Geist. Ich habe keine Ahnung, wer der Heilige Geist ist. Aber erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Und in dem Moment ist ein warmer elektrischer Strom, wird zum Kopf oben rein, zum Körper durch, zu den Füßen raus, bin ich eingeschlafen und am nächsten Tag bin ich verwacht mit einem Frieden, wo alles übersteigt, was ich bis jetzt gespürt habe. Mit einer Liebe, die jegliche Menschenliebe übersteigt. Und einer Freude. Ich meine, ich bin 2 Wochen lang durch Bormes durchgehüpft und die Leute haben mir nachgeschaut und die Engländer gefragt, what's wrong with him? Und ich habe nur gesagt, it's Jesus. Das ist 30 Jahre her und wenn es den Gott nicht geben würde, dann wäre das eine alte Geschichte von gestern. Aber ich darf heute den Gott erleben und du darfst den Gott erleben in der Fülle. Ich habe dort mein Leben Jesus anvertraut und angefangen ein bisschen zu blättern. Und 1. Korinther, glaube ich, 5, 17 steht, wer dem Herr anhängt, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und wenn du heute da bist und den Jesus nicht kennst, so einfach, geh auf die Knie, nimm den Jesus an, bitte ihn um Vergebung für alles, was schiefgelaufen ist und sag, du willst mit ihm durchs Leben gehen. Mach ihn zum Herr von deinem Leben. Das ist so einfach, wenn es von Herzen kommt. Für die anderen, die schon seit 10 und 20 und 30 Jahren Christ sind oder 100 Jahre, ist es immer ein bisschen die Frage, wie kann man frisch bleiben in Jesus, oder? Und mit dem möchte ich eigentlich schließen. Es gibt einen ganz einfachen Trick, der in der Bibel steht. Und die Bibel ist die Bedienungsanleitung fürs Leben. Die Bibel ist der Kompass. Wenn man nicht rauskommt, wie es weitergeht, aufschlagen, nachlesen, befolgen, gehorsam. Ich bin als Pastor im Engadin gewesen. Und es ist nicht immer alles so einfach gelaufen. Ich bin auch in den Bergen aufgewachsen. Und die Leute sind nicht immer so heiß gewesen auf den Jesus, den ich ihnen wollte versuchen, zu erzählen und zu erklären, ab und zu aufdrücken. Und dann hatte ich am Freitag hatte ich noch müssen auf Singen gehen, auf Deutschland gehen, eine Predigt gehalten. Ich bin so etwas von depressiv gewesen, als Pastor, voll verstanden. Und ich sage, Jesus, der Einzige, der heute Ermutigung braucht, bin ich. Und ich bin der, der andere ermutigt. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Dann habe ich angefangen, in der Bibel auch zu lesen. Jesus, wie kann ich wieder frisch im Geist werden? Wie kann ich knackig und frisch bleiben? Und dann schlage ich auf und fange an zu lesen. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 16. Und das ist eine Bedienungsanleitung, die auch dir soll zum Segen werden soll. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Er hat es möglich gemacht, dass du in jeder Lebenslage dich freuen, ihm Danke sagen und nicht aufhören beten. Ja, nicht eine Stunde lang, aber zwischendurch mal 5 Minuten, 10 Minuten, immer wieder mal dran denken. Dann habe ich gesagt, Jesus, das will ich ausprobieren. Und ich steige ins Auto ein, will losfahren, durch auf Deutschland raus und die Predigt. Zündschlüssel, dann machst du nur noch si, no. Und dann wollte ich richtig anfangen zu schimpfen. Ich meine, ich bin in einer göttlichen Mission unterwegs, verstehst du? Ich muss Gott predigen und das Teil sollte mir dienen und das funktioniert nicht. Und ich versuche es nochmal und es funktioniert immer noch nicht. Ich will anfangen zu schimpfen. Nein, heute ist ja der Tag vom Herrn, wo du mal machst, was du gesagt hast, was da drin steht. Nicht nach deinem Gefühl. Okay, bin zu meiner Großmutter gegangen und dort gefragt, also mit einer Frau, die ich gewohnt habe, die war über 90 und gesagt, Jakobea, du hast doch noch einen alten Schwed in der Garage. Kann ich den brauchen? Sagt sie, wenn er funktioniert, nimm ihn. Halleluja, er hat funktioniert. Ich fahre los durch die Schweiz durch, komme auf Schaffhausen, dort bei Teingen über den Hügel ab und dann machst du nur so tut. Und der geht einfach nicht mehr. Ich kann genau im Leerlauf aufs Feld raus und ich kann sie, dort habe ich so richtig anfangen schimpfen. Bis mir in den Sinn kommt, heute ist ja der Tag, wo du mal machst, was der Herr sagt und nicht, was du willst. Dann habe ich, okay, mein Handy rausgenommen, Funkloch, Halleluja, danke Jesus für das Funkloch. Dann bin ich im Auto gewesen, im Lobpreis, es ist schon langsam dunkel geworden, ich bin vor das Auto hergestanden, habe laut gelobt und preise mit der Hand in der Luft, weil es steht in der Bibel, was ist ihr Männer, wenn ihr zusammenkommt, haltet heilige Hände hoch. Und plötzlich tut mir einer so auf die Schulter tappen und sagt, haben Sie ein Problem? Haben den nicht gehört, wegen dem Rauschen von den Autos, die vorbei sind, es war dunkel, hat es einen angehalten. Der hat gesagt, jawohl, ich habe schnell die Hände abgenommen. Ja, das Problem, ich habe in 1,5 Stunden Predigt und ich hocke da fest. Okay, hat er mich abgeschleppt bis in die nächste Garage, hängt mich ab, wünscht mir viel Glück, fahrt davon und ich stehe vor der dunklen Garage. Freitagabend, nach der 6, alles zu. Halleluja, Jesus. Jetzt bin ich gespannt, wie du das löst. Ich lobe dich und ich preise dich, danke dir alle Zeit. Halleluja, Halleluja. Und irgendwann geht das Licht an, der Garagist kommt ab und sagt, ich habe gesehen, Graubünden 381, glaube das Problem, weit weg von dir. Ich sagte, jawohl, in einer Stunde habe ich eine Predigt. Tut er den Motorhuben auf, schaut ihn und sagt, sie, das Teil, das ist kaputt, das muss ich bestellen, das kommt nicht vor Mittwoch. Ich kann sagen, ich bin mit dem Fuß im Sack, bin in der Garage rumgelaufen. Halleluja, Jesus, Halleluja und Halleluja. Danke, Jesus, Halleluja, jetzt bin ich gespannt, wie das geht, Halleluja. Und so, und irgendwann ruft er, ich bin früher in der Montage gesehen und ich kriege das vielleicht her mit Basteln und effektiv eine halbe Stunde später funktioniert das Teil. Und ich bin wirklich etwas von glücklich gewesen. Ich habe eine Bibel vorgenommen, ich war früher Sportseelsorger, während Lichtathletik-Weltmeisterschaften für verschiedene Teams, hatte so Sportlerbibel dabei. Ich habe gesagt, jetzt haben Sie mir geholfen, jetzt helfe ich Ihnen. Schauen Sie, das ist eine Bibel mit so einem Sportlerzeugnis, Spitzensportler, die zum Glauben Jesus Christus kommen. Und ich möchte Ihnen das schenken, einfach als Dankeschön, dass Sie sich so Freitagabend hier aufgeopfert haben für mich. Dann sagt er, ist das nicht interessant? Meine Lebenspartnerin hat letzte Woche in Schaffhausen auf der Straße von jemandem eine Bibel geschenkt bekommen. Und anstatt am Abend im Bett neben mir plaudern, mit mir schwätzen, liest sie ständig in dieser Bibel. Und jetzt schenken sie mir auch so eine Bibel. Kann das sein, dass mir irgendjemand irgendetwas sagen möchte? Sagen, da können sie aber Gift drauf nehmen, dass irgendjemand ihnen irgendetwas sagen will. Und ich fahre weiter, Halleluja, loben und preisen richtig singen rein. Und es war dunkel, nur die Laternen haben geschwunden. Ich sehe, von der rechten Seite kommt eine junge Frau mit Highspeed auf die Straße zuzurennen. Und ich denke, die wird verfolgt, die braucht Hilfe. Und ich gehe ein bisschen langsamer. Und plötzlich merke ich, die halten gar nicht an. Die rennt voll auf die Straße und ich gehe voll auf die Bremse und es quietscht. Und sie klatscht mit ihren beiden Händen mir auf die Motorhaube und denkt, die spinnt. Die hat ich fast überfahren. Und dann kommt sie zur Tür, macht die Türen auf und fragt, können Sie mich bitte mitnehmen? Jetzt habe ich gewusst, die hat wirklich einen Vogel. Und sagt sie, machen Sie das immer so? Ich hätte sie fast überfahren. Sagt sie, nein, aber ich habe den Bus verpasst. Und dann habe ich gesagt, okay, steigen Sie ein. Und dann ist sie eingestiegen und dann fahrst du los. Aber wenn du schon stundenlang, los, wenn du schon stundenlang am Danken bist, wenn du schon stundenlang am Betten bist, wenn du schon stundenlang dich freust, dann irgendwann fängt der Heilige Geist in dir an zu fliessen. Irgendwann hörst du besser als den, wo du daheim losgefahren bist. Irgendwann spürst du im Geist besser, was der Herr dir sagen will. Und so auf der Fahrt heim zu ihrer Heim, sagt mir der Heilige Geist, sag ihr, Sie braucht sich nicht schämen. Sie darf jederzeit zu mir zurückkommen. Sage sie, ich habe in einer halben Stunde eine Predigt und ich bin Pastor und ich habe gehört, wie Jesus sagt, sie brauchen sich nicht schämen. Sie dürfen jederzeit zu ihm zurückkommen. Dann fährt sie an zu weinen und sagt, wissen Sie, als ich 87 war, habe ich mein Leben Jesus gegeben. Jesus ist mein Leben gekommen und ich habe Jesus so über alles geliebt. Jesus war mein Ein und Alles für Jahre. Ich habe so eine tiefe Liebesbeziehung mit ihm gelebt. Und nachher bin ich mit den falschen Freunden auf die falschen Wege gekommen, habe angefangen, Drogen zu konsumieren. Um härtere Drogen zu beschaffen, bin ich auf den Strich gegangen. Jetzt habe ich AIDS, bin krank, bin in der Prostitution drin. Und ich habe mich immer geschämt, zu dem Jesus zurückzukommen. Und heute sagen sie, ich muss mich nicht schämen. Ich darf zu ihm zurückkommen. Er liebt mich nach wie vor. Dann haben wir dort im Auto miteinander gebetet. Sie hat ihr das Leben Jesus anvertraut. Und ein Jahr später ist sie gestorben. Aber woher ist sie gegangen? Ha? Sie ist in die Arme vom Daddy gegangen. Wieso? Weil so ein 0815, simpel, einfacher Christ wie ich mal gemacht haben, was in der Bibel steht. Einfach mal einen Tag lang Danke gesagt, einen Tag lang gebetet, einen Tag lang sich gefreut. Und dann kann Gott dich führen und kann Gott dich leiten. Und so bleibst du knackig. Und so bleibst du frisch. Stimm doch bitte alle auf. Schliessen doch alle mal unsere Augen schliessen und unsere Herzen öffnen. Und ich möchte auch, dass niemand rumschaut, auch die hinten. Aber vielleicht bist du jetzt hier eingeladen worden und du hörst jetzt vielleicht zum ersten Mal die Geschichte von dem Gott, der Wunder tut, von dem Jesus, der persönliche Beziehung zu dir möchte. Und du hast vielleicht noch nie ganz bewusst eine Lebensübergabe gemacht. Du hast vielleicht noch nie ganz bewusst dein Herz geöffnet und gesagt, Jesus Christus, komm in mein Leben, komm in mein Herz. Aber wenn du merkst heute, vielleicht nicht einmal in deinem Verstand, aber wenn du das in deinem Herzen möchtest, zu einer neuen Schöpfung werden, wenn du möchtest auch, dass dein Name ins Buch vom Leben eingeschrieben wird, wenn du auch möchtest ewiges Leben haben bei deinem Gott, auch wenn du auf dieser Erde deine Augen zutust, dann wirst du deine Augen in der Ewigkeit auftun und du wirst leben. Entweder bei Gott oder trennt bei Gott. Bei Gott, wenn du dein Leben Jesus Christus, dem Sohn von Gott, anvertraut hast. Und wenn du das heute möchtest und es noch nie gemacht hast, dann zeig doch das bisschen Gott einfach mit deiner Hand. Tu doch einfach kurz deine Hand in die Luft strecken und sagen, jawohl, ich möchte das. Und niemand schaut um, bis so gut. Halleluja, danke vielmals. Danke. Ich glaube, es hat noch ein paar mehr. Weißt du, es schaut keiner um. Es ist nur Jesus, der dich sieht. Tu uns noch mal mit deiner Hand zeigen, aber richtig, so richtig ganz in die Höhe auf, so dass man es ganz sieht. Jesus hat seine Arme ausgestreckt im Kreuz. Er ist dort nackt an dem Kreuz gesehen. Er hat sich nicht geschämt für dich. Du musst dich nicht schämen. Jawohl, danke schön. Halleluja. Ich möchte mit dir jetzt einfach ein Gebet sprechen. Und ich lade alle ein, laut mitzubeten, diesen Leuten zu helfen auf ihrem Weg. Die Handvoll Leute, die jetzt ihr Leben dem Jesus anvertraut haben. Wir beten miteinander und laden offiziell den Gott ein. Es heisst, wie wird man von neuem geboren? Indem man mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist. Und wenn du den Auferstandung in dein Leben aufnimmst, dann wirst du ewiges Leben haben. Dann wirst du die Fülle vom Geist Gottes bekommen. Dann wirst du in den Plan von Gott hineingeführt werden. Du wirst zum Werkzeug werden. Er wird dich gebrauchen, um für andere Menschen ein Segen und ein Heil zu sein. Also lass uns beten zusammen. Vater im Himmel, alle laut bitte. Vater im Himmel, ihr müsst nur mir nachher beten, das ist ganz einfach. Vater im Himmel. Ja, bravo, Halleluja. Ich danke dir, hast du deinen Sohn für mich gegeben. Danke, Jesus, bist du für mich ans Kreuz gegangen. Ich glaube, du, Jesus, bist der Herr. Ich glaube, du bist für mich gestorben. Ich glaube, du bist auferstanden. Und ich glaube, du lebst. Komm jetzt in mein Herz, Jesus. Nimm Wohnung in mir, Jesus Christus. Schreib meinen Namen ins Buch vom Leben. Erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Vergib mir all meine Schuld. Wäsch mich rein mit deinem Blut. Lehr mich, deine Wege gehen. Gib mir Hunger und Durst für dein Wort, Jesus. Und führ mich in meine Berufung hinein. Lass mich das tun, was dir vom Herzen ist, Jesus. Und lass mich ein Wohlgeruch sein für andere Menschen. Hilf mir, dass ich darf andere Menschen zu dir führen, Jesus. Amen. Und Vater, ich danke dir vielmal für all die jungen Leute, die da sind. Was für ein riesiges Potenzial, Jesus. Herr, und du wohnst in jedem Einzelnen von ihnen, Jesus. Und ich danke dir, du hast gute Absicht, du hast gute Gedanken. Und du sagst, jeder Mensch, der dich von ganzem Herzen sucht, von dieser Person lässt du dich finden. Und es passiert zurzeit weltweit, rund um den Globus kommen zwischen 200.000 und 400.000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Tag für Tag und Tag für Tag. Und ich danke dir, Jesus, dass diese Bewegung nicht aufzuhalten ist. Und ich danke dir, Jesus, dass heute Abend eine Handvoll dazugekommen sind. Und du wirst deine Geschichte mit ihnen schreiben. Du wirst ihnen helfen, mit dir wachsen. Du wirst mit dem Heiligen Geist erfüllen. Du wirst mit dem Heiligen Geist taufen. Du wirst mit dem Feuer von der Taufe, vom Heiligen Geist, von der Leidenschaft vom Geist taufen. Und ich danke dir, Jesus, du wirst sie nicht enttäuschen. Du wirst in guten und in schlechten Zeiten bei ihnen sein. Lob und Ehre und Preis und Dank sei dir. Amen und Amen. Und Amen. Und wie gesagt, für die, ich darf den Tag wieder auftun, für die wenigen, die schon seit vielen, vielen Jahren Christen sind und du willst einfach wieder brennen für Jesus, du und der 1. Thessalonicher 5,16 wird zu Herzen nehmen. Fang einfach einmal an von Danken sagen für all das Gute, was Gott schon in deinem Leben getan hat. Du und immer wieder zwischendurch beten. 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten. Und hör nicht auf Danken sagen. Dorthin habe ich noch etwas mitgenommen als Nachttischlektüre. Wenn ihr das lesen, seht ihr, was Gott weltweit auf dieser Welt tut. Ein Report zu deiner persönlichen Ermutigung sind gratis, um dorthin mitzunehmen. Und sonst wünsche ich dir wirklich einen gesegneten Abend und jetzt nochmal eine Zeit vom Worship, wo du dich kannst nochmal ganz reingeben und dem Gott einfach Danke sagen, weil er ist so einzigartig 1A. Amen.
Und da haben sie dann gesagt, wir sollen unsere Freudenbiografie aufschreiben. Also von klein auf alles, was ich erlebt habe mit Gott oder mit Menschen, die mir sind begegnet, die mit mir auf den Weg sind gekommen. Alles, was mir Freude hat bereitet, was Gott geschenkt hat. Ich habe nicht viel aufschreiben müssen, es ist schon eine Kindheit. Es hat mich so berührt, wie Gott führt, wie Gott, was Gott einem alles schenkt. Und darum, wie er gesagt hat, es gibt so viele Gründe, dass wir Gott danken können. Für dort, wo wir heute stehen. Für all das, was wir schon geschenkt haben bekommen. Immer über Ehre geben.